Weil nichts ist ja schlimmer für einen Prediger, wenn alle schlafen während der Predigt. Ja, Kirchenschlaf soll zwar sehr gesund sein, aber ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Und diese Predigt, die ich heute bringen werde, die ist zwar in sich abgeschlossen, aber sie ist eine Vorbereitungspredigt, denn ich habe das Vorrecht, dass ich das nächsten Sonntag wieder bei euch sein darf. Und so ist das eine Vorbereitungspredigt dafür. Ich habe euch noch was mitgebracht. Ich habe euch hier meine Predigt ausgedruckt, die ich am 6. November 2016 bei euch gehalten habe. Wisst ihr natürlich alle noch, ja, weiß ich, ihr seid ja schlau und alle. Aber ich dachte, naja, vielleicht so das eine kleine Detail habt ihr vielleicht vergessen. Deswegen habe ich sie euch nochmal ausgedruckt, ein paar Exemplare. Denn auch diese Predigt kann und darf für den nächsten Sonntag eine Vorbereitungspredigt sein. So, jetzt seid ihr ganz schön gespannt, was nächsten Sonntag gibt. Sag ich euch. Ihr müsst gar nichts. Aber wenn ihr den nächsten Sonntag so richtig gut verstehen wollt, und ich sag euch, es wird etwas sein, das uns wirklich verändern kann, dann wäre es schön, wenn ihr heute aufpasst und wenn ihr das vielleicht auch mitnimmt und vielleicht auch in der Woche mal durcharbeitet. Okay? Ist das für euch so in Ordnung oder belege ich euch jetzt mit so viel, was ihr gar nicht wollt, so wie mit meinem Krachmacher-Zeugs da? Ne? Gut, um was geht's? Um was geht's heute? Heute geht es um etwas, wo ich auch schon oft gesprochen habe und was auch ein ganz wichtiges Thema in der Bibel ist. Das Herz. Warum ist dieses Thema so wichtig? Sprüche 4, genau. Vor allem, oder sogar, Luther sagt sogar, behüte dein Herz mit Fleiß. Ja? Warum? Wir wissen ja oft nur manchmal einen Teil vom Vers, aber gerade da, wo du es jetzt so sagst, ich wollte den später zitieren, aber bleiben wir dran. Warum sagt Sprüche 4 uns, behüte dein Herz mit allem Fleiß? Denn daraus quillt das Leben. Wer von euch will leben? Alle wollen wir leben. Also, was haben wir für Aufgabe? Unser Herz mit allen Fleiß zu behüten. Denn daraus quillt das Leben. Ja. Nun sagt uns die Bibel aber auch über unser kleines Herzchen noch andere Dinge. Wir schauen mal rein in Jeremia Kapitel 17, Vers 9 und die folgenden. Ich lese das einmal aus Luther und dann nochmal aus der Hoffnung für alle. Luther sagt das ganz derb. War auch so ein derber Kerl. Ja? Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Paff. Jo, oh. Da sagt er noch weiter, wer kann es ergründen? Oh, oh, kommt man nicht gut weg, ne? Ja. In Hoffnung für alle steht, dass nichts ist so undurchschaubar wie unser Herz. Ja? Ich kann dich anschauen. Ja, nichts ist so undurchschaubar wie unser Herz. Ja? Hoffnung für alle sagt das. Luther sagt, wer kann es ergründen? Und die sagen, es ist unheilbar krank. Wieder so eine Ohrfeige. Huh. Also ich will euch heute nicht ohrfeigen, aber das steht in der Bibel. Ja? Auch dann steht, wer kann es ergründen? Und dann steht, ich, der Herr, durchschaue es, Ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Das entspannt uns. Weil, ne? Tust du gar nicht gut. Ja, dann hast du ja was Gutes verdient. Aber wisst ihr, da gab's so ein paar Leute in der Bibel, die Pharisäer. Die haben auch gedacht, dass sie viele gute Sachen tun, oder? Und die haben so richtig geprahlt damit. Wir fasten und deine Jünger, die schlemmen. Ja, wenn du mich fragst, ich schlemme auch lieber, als dass ich faste. Wäre ich also da erwischt worden, oder? Ja, das ist ja so. Deine Jünger schlemmen. Jesus geht in Lukas im 16. Kapitel ab Vers 14 darauf hin und dann spricht er die direkt an. Er spricht ein Gleichnis und als dieses Gleichnis die Pharisäer hören, das ging um Geld in diesem Gleichnis, da spotteten sie über ihn. Und jetzt sprach Jesus zu ihnen, ihr seid, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Wie war das denn, als Samuel gesandt wurde, den neuen König zu salben? Oh, da kamen sie einer nach dem anderen. Ich aber sehe ins Herz. Und er war es nicht. Dann kam der Nächste und der Nächste und der Nächste, 6 Stück. Und ich glaube, der Samuel, der ist schon ganz verzweifelt. Gott, was denkst denn du? Guck mal, einer nach dem anderen wird sie alle 6 nehmen. Und du sagst, nein. Weil, was ist für Gott wichtig, einzig und allein wichtig? Das Herz ist einzig. Wir schauen so oft nach außen. Und die menschliche Erklärung oder Definition für Erfolg ist, guck mal, was der geschafft hat. Guck mal. 500 Leute. Er muss aber Erfolg haben. Oder? Ja. Können wir solche Gedanken, solche Aussprüche? Also guck mal, der war noch nie krank. Den muss Gott besonders lieb haben. Das ist in uns drinnen. Es gibt aber auch, und ich bin so froh dafür, die Dimension des Göttlichen, was Gott in uns sieht. Das sagt Gott vielleicht, oh, die Gemeinde ist letztes Jahr nicht gewachsen, aber in ihren Herzen sind sie demütiger geworden. Haben wir uns immer schon gewünscht, haben wir gar nicht gemerkt, ne, weil wir so demütig sind. Aber Gott hat's gesehen. Er sagt, guck mal, die sind alle demütiger geworden, alle, einer nach dem anderen. Und dann freut er sich über die Entwicklung unseres Herzens. Wenn wir irgendeinmal nicht mehr hier sind, ob das mit der Entrückung ist oder ob das durch Tod ist, ist es vollkommen egal. Am Ende zählt nie die Bewertung von Menschen. Und wenn dir Hunderttausende an deinem Sarg folgen und dich jubeln, das zählt nicht. Am Ende zählt immer nur eins, die Bewertung, die Gott dir gibt. Also, es zählt das Herz. Ich will mit euch mal in etwas hineingehen, das so einen Schatten auf das wirft, auch was ich nächstes Mal mit euch erzählen will. Ich werde es euch am Ende der Predigt sagen, um was es nächstes Mal geht, damit ihr nicht ganz so auf heißen Kohlen sitzt und auch entscheiden könnt, ob ihr kommen wollt oder nicht. Ich habe mal in der Bergpredigt kritisiert Jesus einige Dinge. Was kritisiert er? Alle und jegliche menschliche Aktivität. Und Paulus bringt es in 1. Korinther 13 etwas doller auf den Punkt. Und er sagt, weißt du was? Schau dich an. Du kannst alles tun. Du bist ein echt toller Held. Aber wenn du es ohne Liebe machst, dann ist das alles nichts. Es ist einfach zu nichts nütze. Alles ohne Liebe. Wer ist die Liebe? Wer?
Jesus. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen.
Haben wir so ewig nicht mehr gesungen. In der Kinderstunde haben wir es immer gesungen. So eine große Wahrheit in diesem einfachen Kinderlied. Gott ist die Liebe und weil er die Liebe ist, kann ich Dinge tun. Und ohne Liebe, das heißt ohne Gott, ist das alles nichts nütze. Wo wohnt die Liebe? Echt? Woher weißt du das? Weil du Römer 5, Vers 5 gelesen hast. Da steht als erstes ein schöner Satz. Hoffnung lässt nicht zuschanden. Das ist schon mal entspannend. Ja, lehnt euch zurück. Hoffnung kann nicht zustande. Und dann begründet der Paulus das. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Auf wen hoffen wir? Auf uns? Wir hoffen daraus, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Halleluja. Und zwar durch wen? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ihr seid bibeltreu, das finde ich so toll. Also was merken wir? Es geht immer um unser Herz. Wir haben oft auch hier schon über Herz gesprochen. Und vielleicht kennt ihr die eine oder andere Predigt und habt auch versucht, das aufzunehmen und habt auch versucht, danach zu leben, so wie ich auch. Ich will ja ein Prediger sein, der nicht Wasser predigt und Wein säuft, wie man so schön sagt, sondern der auch das Wasser predigt in seinem eigenen Leben umsetzt. Ne? Das soll immer sein. Warum erzähle ich das dann heute nochmal? Na, es gibt eigentlich zwei Antworten. Wiederholung schadet nicht. Ja. Beim Vokabeln pauken musst du es auch 100 Mal machen, bis es endlich sitzt. Ja. Und wie gesagt, es ist eine Vorbereitung auf das nächste Mal. Wenn wir unser Herz bewerten, dann wird es schwerer und schwerer, je mehr wir das vergeistlichen. Denn manchmal hat sich unser Herz gar nicht verändert mit der Bekehrung. Wenn ich zum Beispiel vor meiner Bekehrung immer der Beste war, habe mich hochgearbeitet und ich war groß und einflussreich und was. Jetzt bekehre ich mich, jetzt merke ich, ist nicht das, was Gott will. Ne? So, jetzt werde ich ganz einfach der Frömmste. Ja, ich bin in jeder Gebetsstunde, ich bete immer am lautesten und so weiter. Frage, was hat sich in meinem Herzen verändert? Gar nichts. Es hat nur einen schönen, frommen Anstrich. Ja, toll. Aber es geht da heute darum, dass wir in unserem Herzen auch eine Veränderung erfahren. Stell dir vor, du bist einer, der immer Recht haben wollte. Wenn einer das letzte Wort hat, dann du. Und wenn eigentlich schon alles gesagt ist und alle den Raum verlassen, sagst du, ich habe da noch eine Idee. Weil du musst Recht haben. Du musst immer der Letzte sein. Jetzt bekehrst du dich und merkst, ist wohl nicht so gut. Ja? Und jetzt nimmst du die Wahrheiten Gottes im Hauskreis und du fängst an, die Bibel zu lesen. Warum? Weil du immer noch einen draufsetzen willst. Die anderen sind nicht so schlau wie du. Und du sagst ihnen jetzt noch, dass du der Beste bist und hast das letzte Wort. Was hat sich an unserem Herz verändert?
Gar nichts.
Jetzt merkt ihr, wie schwer das ist, übers Herz zu sprechen. Vielleicht war ich ein Kontrollfreak, musste immer alles unter Kontrolle haben. Und Leute, das ist so, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und Punkt 4 kann nicht vor Punkt 2 kommen. Habt ihr das kapiert? Ja? So, jetzt bekehrst du dich. Und wirst ganz schnell Leiter. Und wehe, die tun nicht das, was du sagst. Hat sich dein Herz verändert? Nee. Was sagt Gott zu so einem Herzen?
Du musst anfangen, einen anderen Grund in dein Herz zu legen. Nicht mehr du, deine Leistung und all das zählen, sondern was sagt uns, ihr merkt schon, ich habe heute viele Bibelstellen. Was sagt uns 1. Korinther im 3. Kapitel? Einen anderen Grund kann niemand legen, außer Jesus Christus. Der Beleg ist durch Jesus Christus.
Wir merken also, es kommt ganz entscheidend darauf an, auf was wir bauen. Oh, die meisten Gemeindeleiter sind dankbar und sagen, juhu, Gott hat mich mit Leuten beschenkt, die so fleißig sind. Oh, ich danke dir. Ich finde das auch toll, wenn man fleißig ist im Reich Gottes. Ja? Die Frage ist aber, auf den Grund, der gelegt ist, wer ist der Grund, der gelegt ist? Jesus Christus. Mit was baue ich da drauf? 1. Korinther 3 sagt uns, du, ich kann mit Holz drauf bauen, ich kann mit Stroh oder Stoppeln drauf bauen. Und dann sagt der Paulus noch, am Ende geht's ins Feuer und da bewährt es sich. Vielleicht hast du oft mit Gott gehadert, warum er mal den Gashahn bei dir wieder etwas höher gedreht hat und die Umstände in deinem Leben nicht so gut waren. Hey, das ist nur, weil Gott dir zeigen will, auf was du baust. Ja? Und was Stroh und Holz und Stoppeln sind, das wird ruckzuck verbrannt. Denn was Gold ist, das ist das, was in unserem Herzen der Liebe Gottes entspricht. Ja? Und was sagt uns 1. Korinther 13? Das wird bestehen. Im Vers 13 geht es dann weiter. So wird das Werk eines jeden offenbart werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren, von welcher Art eines jeden Werks ist, wird das Feuer erweisen. Und ich sage heute Sprüche 4, und da wollte ich es reinbringen, aber ich bin froh, dass du es am Anfang gesagt hast, mehr als alles andere behüte dein Herz. Versteht ihr, warum? Habt ihr das jetzt schon mitbekommen, warum das so wichtig ist? Ich möchte mit euch mal heute die Seligpreisungen anschauen. Matthäus 5, ein Teil der Bergpredigt. Einige denken ja, die Seligpreisungen sind die Bergpredigt. Nee, die Bergpredigt ist Matthäus 5, 6, 7. Ja? Und die Seligpreisungen sind halt ein Teil davon. Da fangen wir an mit glückselig. Andere Übersetzungen sagen selig oder nur glücklich. Ja, ich bleibe mal bei dem Wort glückselig. Ja? Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Gibt auch Übersetzungen, die sagen, glückselig sind die geistlich Armen. Was meint das denn, die Armen im Geist? Es meint, glückselig die, die bedürftig sind. Arm ist man, wenn man bedürftig ist, stimmt's? Glückselig die, die bedürftig sind nach dem Heiligen Geist. Wenn du nicht bedürftig bist nach dem Heiligen Geist, bist du jemand, der auf den Grund Jesu Christus seine eigene Leistung setzt und sagt, guck mal, ich kann auch. Und baust Heu, Stroh, Heu, Stroh. Wenn du aber bedürftig bist nach dem Heiligen Geist, dann wirst du erst anfangen, wenn du das okay vom Heiligen Geist. Und dann gibt es wiederum Antworten, wo der Heilige Geist dich in irgendwas hineinführt, was dir gar nicht so gut gefällt. Du hast vielleicht gedacht, du darfst hier Lobpreisleiter werden, ja, wunderbar. Und der Heilige Geist sagt zu dir ganz einfach, weißt du was, fang doch einfach an, mal mehr in der Bibel zu lesen. Ah, shit, ich wollte doch vorne stehen und Bibel lesen, das macht man zu Hause und keiner sieht mich und meinst du wirklich? Merkt ihr die Diskussionen, unser Herz, wie das losgeht? Ja? Glückselig sind die Trauernden, heißt es weiter. Heißt das, dass Gott alle, die jetzt gerade einen lieben Menschen verloren haben oder irgendeinen Besitz verloren haben oder krank sind, in Arm nimmt und sagt, oh, du Armer. Ist das gemeint? Natürlich nimmt uns Gott auch in Arm, weil er uns lieb hat. Aber was das meint ist, ein Trauernder ist niemals zufrieden mit dem Status, in dem er jetzt steht. Wenn ich einen lieben Menschen verloren habe, bin ich nicht damit zufrieden, dass ein lieber Mensch von mir gegangen ist. Wenn ich könnte, würde ich das verändern. Gott weckt den mal wieder auf von den Toten. Ja? Egal was, du hast die Arbeitsstelle verloren, du bist traurig darüber, weil du hast dich da in diesen Job echt reingegeben, hast ihn verloren. Du bist unglücklich darüber. Bist traurig darüber, über den Status quo. Jetzt lass uns wieder in unser Herz reingucken. Ihr kennt euch doch selbst so gut. Ich kenne mich auch. Mama, habe ich das Gefühl, ich kenne mich nicht. Ja? Und dann gucke ich in mich rein und sage, mein Status quo ist aber nicht so zufriedenstellend. Das, was ich im Moment bin, da hätte ich schon gerne Veränderung. Und alleine dieses Aussprechen, Gott, ich brauche Veränderung. Ich brauche, dass du mir was wieder gibst in meinem Leben. Vielleicht auch etwas, was ich verloren habe. Ich bin so traurig über mich selbst. Er sagt uns, dann wird der Himmel uns trösten. Du kannst lesen, weltweit alle großen Erweckungen haben mit was begonnen? Mit Traurigkeit über ihr eigenes Leben. Und dann hat Gott diese Traurigkeit genommen und sie getröstet. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsvers. Glückselig die Sanftmütigen. Denn sie werden das Land erben. Sanftmut. Von Mose sagt man ja, er war der sanftmütigste Mensch, der auf Erden gewandelt war. Können wir uns nicht vorstellen, wenn wir uns vor Augen malen, wie er den Ägypter erschlagen hat und so weiter. Ja? Aber Jesus spricht von ihm als den sanftmütigsten. Warum? Sanftmütigkeit Sanftmut ist eine Fähigkeit, persönliche Rechte niederzulegen. Seine Fähigkeit zu dienen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Als ich 18 oder 20 oder irgendwie so in dem jungen Alter war, habe ich zu Gott gesagt, ich glaube, ich habe euch das mal erzählt, Gott, ich möchte die Stelle von Mose einnehmen. Hört Gott unsere Gebete? Ja, Gott hat angefangen zu arbeiten. Aber nicht so, wie ich das wollte. Der hat nicht mit den Fingern geschnipst und ich war der sanftmütigste Mann. Der hat mich genau in solche Situationen reingebracht. Ja? Ich hatte Rechte und die wurden mit Füßen getrampelt und der Gerhard war ja so sanftmütig, ist auf die Barrikaden gegangen, hat geschrien wie ein Giftzwerg. Und hat es jahrelang jedem erzählt, dass seine Rechte doch mit Füßen getrampelt worden sind. Ja. Dann ging es um die Fähigkeit zu dienen, ohne gesehen zu werden. Ich will es nicht ausmalen. Auf jeden Fall war es dasselbe. Keine Anerkennung für den Dienst und was. Bitterkeit. Jeder Depp kriegt einen Briefumschlag nach 2 Jahren und ich nach 28 noch nicht mal ein Dankeschön vor der Gemeinde. Ja, Bitterkeit. Das ist nicht Sanftmut. Es geht um unser Herz. Merkt ihr das, liebe Leute? Sanftmut ist einer der größten und seltensten Charaktereigenschaften von uns Menschen. Und wenn du wirklich einen sanftmütigen Menschen kennst, dann halt dich an ihm. Er kann dein Leben so bereichern. Wer war sanftmütig? Jesus war sanftmütig. Also, an Mose können wir uns nicht mehr halten, den werden wir wahrscheinlich im Himmel wiedersehen. Aber an Jesus können wir uns halten. Weißt du, ob du sanftmütig bist oder nicht, findest du heraus, wenn irgendetwas zu Ende ist und allen wird gedankt, nur dir nicht. Dann merkst du, ob du sanftmütig bist. Ja? Oder ob Bitterkeit in deinem Herzen. Lass uns doch mal anfangen, das Leben Jesu zu meditieren. Hinsetzen und sagen, Gott, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Ich möchte jetzt in der Bibel lesen, wie er wirklich war. Zeig mir das doch. Dann werden wir einen Abgleich von Sanftmut erfahren. Ich lasse dieses Thema. Es wird mir zu schwer. Mir zu schwer. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Im Hebräischen kann dieses Wort, das da für Gerechtigkeit steht, auch mit Heiligkeit übersetzt werden. Das heißt, alles in deinem Leben stimmt mit dem heiligen Gott überein. Toll, ne? Die nach Heiligkeit, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott, ich möchte mit dir in allen Bereichen übereinstimmen. Hungern und dürsten. Was ist los, wenn du in der Wüste bist und Wasser brauchst? Du wirst buddeln, du wirst suchen nach Heiligkeit, die in Gott ist, so suchen wie Gerechtigkeit. Herr, was ist ein gerechter Umgang aus deiner Sicht mit meiner Situation, mit meinem Nächsten? Das sind die Fragen, die unser Herz offenbart. Glückselig geht's weiter, die Barmherzigen, denn ihnen wird die Barmherzigkeit widerfahren. Was meint er? Ist Barmherzigkeit gleichzusetzen mit Mitleid?
Nein. Es ist nicht einfach nur Mitleid. Barmherzigkeit ist ein weites und ein weiches Herz gegen die Schwächen der anderen.
Und nun haltet euch mal fest.
Auch gegen deine eigene Schwäche.
Wenn wir nicht barmherzig mit uns sind, werden wir nie barmherzig mit den anderen sein können. Oh, schon wieder ist mir das passiert. Merkt ihr, wie unbarmherzig ich mit mir bin? Oh, ich wollte doch, oh, pff. Es ist der richtige Umgang gegen die Schwäche auch in mir selbst.
Wie sieht Gott mich denn? Als Loser? Er sieht dich als Gerechten. Und er sagt uns im Johannesbrief, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht auch 7-mal wieder auf. Und? Und wir sind mit uns so ungerecht, so unbarmherzig. Wie wollen wir mit anderen barmherzig sein, wenn wir nicht mit uns selbst barmherzig sind? Auch da spiegelt sich unser Herz wieder. Wie sieht Gott mich? So darf mein Herz auch mich sehen. Schade, dass ich jetzt keinen Schirm dabei habe. Aber stellt euch vor, ich würde jetzt hier einen Schirm haben und mich unter dem Schirm stellen. Und über mir wäre Gott. Und er guckt auf mich runter. Was sieht Gott? Den Schirm. Ja, ich glaube, Gott hat auch einen Röntgenblick und könnte tiefer gucken, aber in erster Linie sieht er den Schirm. Ja? Und der Schirm ist das erlösende Blut Jesu Christi. Und was sieht er, wenn er auf mich blickt? Das erlösende Blut Jesu Christi. Und was hat das erlösende Blut Jesu Christi mit mir gemacht? Es hat mich reingemacht, es hat mich erlöst. Also, jetzt kommt der Röntgenblick, sieht Gott tiefer und was sieht er? Einen erlösten Gerhard. Ja, ist er jetzt barmherzig mit mir? Ja klar, gibt ja nichts, wo er unbarmherzig sein muss. Er sieht ja nur den erlösten Gerhard. Aber ich sehe es nicht. Und ich sehe es manchmal auch bei den anderen nicht.
Der Quatschkopf. Was hat der sich denn schon wieder gedacht? Muss das jetzt auch noch sein? Ja, kennt ihr, brauche ich euch nicht erzählen. Na, ihr seid brav. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Frieden auf Hebräisch, Shalom, wisst ihr, das ist eine Situation, so zu begegnen, wie Gott es wollte. Gott sagt, mein Name ist Friedensheld. Ja? Das heißt, wenn ich in einer Situation bin, wo Unfrieden ist, darf ich diese Situation so verändern, dass Frieden ist. Hey, ich darf das. Weil ich bin in Jesus Christus. Und wenn er der Friedensheld ist, bin ich im Friedensheld. Kein Problem.
Du sagst, halt dich da raus.
Nee, halte ich mich nicht. Ich bringe jetzt Frieden.
Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich weiß, dass der Heilige Geist mich leiten wird. So, Wir bringen Frieden.
In angespannte Situationen bringen wir den Frieden hinein. Ist das schön? Ist es das, was wir uns als Gemeinde erstreben? Was wir uns in unserem persönlichen Leben erstreben? Wie oft habe ich Unfrieden gebracht? Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Himmelreich. Das sagt doch nichts anderes aus. Ich darf dankbar für jeden Gegenwind sein. Weißt du, wie wir geformt werden? Durch Gegenwind. Durch Herausforderungen. Da werden wir geformt. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen so ein Instant-Christentum. Oh, kann ich nicht mal eine Predigt hören? Oder wollen wir nicht als Gemeinde mal bei einer Konferenz teilnehmen? Hinterher lassen wir uns alle die Hände auflegen und zack, sind wir alle verändert. Wäre doch schön, ja? Ja, so zack. Nee, das Wort Gottes sagt uns, Veränderung, Charakterschulung passiert, indem wir auch durch die Trübsal, durch die Tiefen gehen, indem wir auch mal ein bisschen angekreidet werden, ein bisschen verfolgt werden. Das meint nicht nur uns draußen als Christen der bösen Welt. Nee, das meint auch innerhalb der Christen. Ja, das ist so. Es ist nicht schlimm. Ich erinnere mich, als wir unser Zentrum gebaut haben in Postel. Da hat erst hat die Stadt gesagt, dann hat der Landrat gesagt, ey, das finden wir cool, ihr macht eine tolle soziale Arbeit. Und weißt ihr was, wir geben euch was dazu. Im Endeffekt waren es dann 600.000 Euro, die wir gekriegt haben. Stopp, die wir kriegen hätten sollen. Denn dann kam die Presse. Und ich sehe noch, wie heute im Wochenblatt Sektenmecker in Tostedt. Und dann hat erst der Landrat sich zurückgezogen und dann der Bürgermeister. Ja, Sie müssen verstehen. Gar nichts haben wir verstehen müssen. Ich bin als Jugendleiter damals eingeladen worden in unendlich viele Jugendgruppen von der evangelischen Kirche und von anderen Freikirchen. Kannst du mal erzählen, was bei euch los ist? Hey, im Endeffekt haben wir das ganze Ding alleine gewuppt, sind nicht abhängig. Keiner kann sagen, wenn wir euch nicht geholfen hätten. Wer hat uns geholfen? Gott hat uns geholfen. Er hat uns Türen aufgemacht, wo wir niemals gedacht haben. Da haben wir einen christlichen Bruder kennengelernt, der in Schorndorf, das liegt da bei Stuttgart unten, Fensterwerk hat. Der hat gesagt, so, um 17 Uhr ist meine Schicht zu Ende, ich lerne eure Leute an, mit wie viel kommt ihr? Mit 40, alles klar, die werden angelernt, dann könnt ihr nachts über eure Fenster bauen. Hat uns wie viel gespart? 80.000 Euro. Ja? Hätten wir daran gedacht? Nee. Merkt ihr, wenn Gott sich kümmert und unser Herz an Gott hängt, dann bringt er die Dinge ins Lot, oder? Und du machst dir Sorgen und du bist verzweifelt. Ich sag dir, da kommt das Wort, das wir heute schon gehört haben. Wie ist das denn, wenn wir lesen, seit dankbar in allen Dingen und für alles, darf ich. Weil ich brauche mich nämlich nicht um mich Sorgen. Brauche ich nicht. Weil ich habe ein Versprechen. Wie heißt das Versprechen? Er sorgt für mich. Wie blöd kann ich eigentlich sein, dieses Versprechen nicht einzulösen, wenn wir das nächste Mal mehr hören. Immer nur ich. In Jakobus 1 lesen wir das, was ich gerade gesagt habe. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Der alte Kirchenvater Augustinus von Hippos, irgendwo 300 irgendwas hat er gelebt. Ja? Das war, als die Kirche noch in Ordnung war. Einigermaßen. Ja? Der hat mal etwas gesagt, das finde ich einen ganz tollen Satz. Er hat gesagt, das gleiche Leiden kann dich entweder in den Himmel oder in die Hölle schicken. Nochmal, das gleiche Leiden, also die Probleme, wo Menschen dich falsch behandeln, können dich entweder bitter und härter machen und böser, oder sie machen dein Herz weicher und sanftmütiger. Es geht ums Herz. Leg doch alle deine Rechte nieder. Und lass nicht zu, dass in deinem Herzen eine Wurzel der Bitterkeit entsteht. Wie war Sprüche 4, Vers 23? Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn, was? Daraus quillt das Leben. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Hand aufs Herz.
Schaffen wir das? Wollen wir dann nicht doch lieber grillen gehen? Macht doch mehr Sinn, als von etwas zu hören, was wir eh nicht schaffen, oder?
Und darum geht es das nächste Mal. Ich bin im Moment dabei, in mir ein Thema aufzuarbeiten, das mir schon seit Jahren brennt. Aber wo ich nur ganz kleine Stücke weiterkomme und wo mich Gott so in den letzten Wochen und Monaten ein Stück weitergeführt habe, hat. Und ich sage mit Paulus, ich achte es nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Aber weil es so wertvoll ist für mein Leben, für dein Leben, für das Leben innerhalb der Gemeinde habe ich vor Gott gesagt, ich will es wagen und schon anfangen, darüber zu sprechen. Und wenn du mich tief hineinführst, werde ich weitermachen. Das heißt also, der am nächsten Sonntag am meisten Angst haben wird, seid nicht ihr, weil ich euch die Köpfe wasche, sondern bin ich. Und ich bitte euch jetzt allen Ernstes, fangt nicht an zu sagen, der Herr segne dich. Ja, jetzt guckst du mich riesengroß an, Irmtraut. Weil wenn du sagst, der Herr segne dich, ist das etwas, was in der Zukunft ist. Dann sag lieber, du Gesegneter des Herrn, dann ist das etwas, was ich nächsten Sonntag greifen kann. Versteht ihr mich? Ja? Das ist mir lieber. Und es geht am nächsten Sonntag darum, was hat Jesus Christus uns gebracht? Die Erlösung? Und darüber hinaus hat er uns versetzt in den neuen Bund. Den alten Bund, mit wem wurde der geschlossen? Mit dem Volk Israel. Und der neue Bund wurde, ich werde es euch das nächste Mal erklären, der wurde nicht mit mir geschlossen, der wurde mit Jesus geschlossen. Gott Vater und Gott Sohn sind einen Bund eingegangen, werde ich euch das nächste Mal erklären. Aber weil ich durch die Erlösung Jesu Christi seiner teilhaftig geworden bin, und in Christus leben darf und er in mir, darf ich diesen Bund leben. Aber die Dramatik in unseren Gemeinden, die Dramatik, die ich sehe in meinem Leben, ist, dass wir seit Jahrhunderten in beiden Bünden leben. Neuer Bund? Ja. Aber ich muss doch noch ein bisschen dazu tun. Und mit diesem Quatsch wollen wir nächstes Mal aufräumen.
Und dann dürfen wir ganz entspannt als Christen leben. Ohne Druck. In seiner Gegenwart. Mit der Fülle an Möglichkeiten, die der Heilige Geist uns zeigen wird. Aber bewahrt euer Herz. Da liegt die Predigt, die ich damals überschrieben habe mit Wenn, Dann. Jens, du machst immer die Predigt, ne? Du nimmst immer andere Überschriften und manchmal bin ich ganz gespannt und guck rein, wie hat der Jens denn jetzt die Predigt genannt? Und manchmal trifft er sie viel besser als ich von der Überschrift. Ja. So. Ich müsste mal nachschauen, wie du diese Predigt genannt hast. Ich habe sie Wenn, Dann genannt. Das ist auch so eine Voraussetzung, unser falsches Denken. Wir müssen aufhören, falsch von uns zu denken. Wir müssen hineingehen in eine Erneuerung unseres Herzens und ein Denken annehmen, wie Jesus über uns denkt. Und dann haben wir keinen Stress. Ja, überhaupt keinen. Aber Gott hat keinen Stress mit uns. Nö. Hat Gott Stress mit mir, wenn ich sündige? Wenn ich jetzt rausgehen würde und einer alten Oma, die da gerade über den Markt geht, die Handtasche klauen würde, hätte Gott Stress damit? Hätte Gott Stress mit mir? Nö, hätte er nicht. Weil diese Sünde, die ich da begehe, die hat er schon längst am Kreuz getragen. Er wird zwar sagen, Gerhard, was du da gemacht hast, das war nicht gut, aber er hat mit mir wegen meiner Sünde keinen Stress. Nur wegen meiner Tat. Weil ich damit was gemacht habe? Ihn ans Gesicht geschlagen. Sag, was du sagst, dass du mein Versorger bist, glaube ich nicht. Ich brauche 100 Euro und ich glaube, die Oma hat die in der Handtasche. Ja? Merkt ihr, was ich sagen will? Und wie sehr machen wir uns Stress? Unser Leben darf sich verändern. Ich hoffe, ihr seid auch heute schon ein bisschen geflasht und gesegnet. Amen.